HR Info. Hessen.
Große Klassen in der Grundschule, weil es zu wenig Lehrer gibt, das könnte bald das Szenario auch in Hessen sein. Denn es rollt ein Schülerboom auf uns zu. Spätestens 2025 werden wir ihn bemerken. Ein Thema jetzt in HR Info Hessen. Ich bin Gabi Beck. Schön, dass Sie dabei sind. Es fehlt also an Lehrern, das ist nichts Neues. Neu sind allerdings die Zahlen, die eine Bertelsmann-Studie in dieser Woche veröffentlicht hat. Demnach gibt es bis 2025 rund 168.000 Grundschülerinnen und Grundschüler bundesweit mehr. Das heißt gleichzeitig, dass sich dadurch die Problematik des Lehrermangels noch mehr verschärft. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke mit Reaktionen aus Wiesbaden.
In Wiesbaden zeigte sich niemand wirklich überrascht über die aktuellen Zahlen zum Lehrermangel. Bis 2025 fehlen laut Bertelsmann Stiftung 11.000 Grundschullehrkräfte mehr als bisher von der Kultusministerkonferenz prognostiziert. Hessens Kultusminister Alexander Lorz, CDU, sagte, auch die Kultusministerkonferenz, deren Vorsitz aktuell Hessen hat, komme mittlerweile zu ähnlichen Zahlen. Eine Statistikkommission werde sich in dieser Woche damit befassen. Kleiner wird die Problematik Lehrermangel damit allerdings nicht. Das weiß auch Lorz.
Das ist eine Herausforderung ohne Zweifel in einem bereits sehr angespannten Markt. Und wenn man sich anschaut, dass sich innerhalb von einem Jahr so eine Prognose einfach mal um grob gerechnet 150.000 Schülerinnen und Schüler verändern kann, dann können Sie, glaube ich, auch ermessen, was das für ein Problem auch für die Kultusministerien ist. Denn wir brauchen halt 7 Jahre, um Lehrer auszubilden.
Um den Bedarf an Lehrkräften besser steuern zu können, braucht es auch konkrete Zahlen für Hessen, sagt Kultusminister Lorz. Außerdem will das Land Hessen gerade im Grundschulbereich in Zukunft noch mehr Lehrerinnen und Lehrer ausbilden.
Wir sind in Hessen auch gerade dabei. Wir werden zum Wintersemester unsere Studienplätze an den hessischen Universitäten fürs Grundschullehramt um weitere 135 Plätze erhöhen. Also wir müssen wirklich hessenspezifische Berechnungen anstellen und innerhalb Hessens auch nochmal zwischen den einzelnen Regionen wie Rhein-Main und Nordhessen unterscheiden.
Vom grünen Regierungspartner heißt es, die neuen Studienplätze seien ein guter Anfang. Und auch die Forderung der Bertelsmann-Studie, dass zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer ihren Renteneintritt verschieben, werde in Hessen teilweise schon umgesetzt. Der FDP-Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecher René Rock fordert:
Wir haben halt überall in den Schulen das Problem, wir müssen den Beruf attraktiver machen, wir müssen Bürokratie abbauen, wir müssen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steigern und da kann Hessen deutlich besser werden.
Das Grundschullehramt attraktiver machen fordert auch der bildungspolitische Sprecher der SPD, Christoph Degen. Außerdem ist Degen für einen Quereinstieg ins Lehramtsstudium, eine bessere Bezahlung und es müssten auch wieder mehr Lehrkräfte von der Teilzeit in die Vollzeit geholt werden.
Ich kenne wirklich einige Grundschullehrkräfte, die sagen mir, wir verzichten lieber noch ein bisschen auf Geld, wenn wir dadurch unsere Gesundheit bewahren können. Und deswegen ist gerade eine aktive Gesundheitsfürsorge auch für Lehrer und Lehrer wichtig und da kann leider das Ministerium auch nicht liefern mit Daten.
Für Jan Schalauske von der Linksfraktion müsse Kultusminister Lorz nun endlich aus dem Dornröschenschlaf aufwachen, wie er sagt, und auf die Problematik reagieren.
Erstmal ist im Moment das Kind in den Brunnen gefallen. Die Verantwortung dafür trägt in Hessen vor allem die CDU, weil sie seit Jahren sich nicht auf die Problematik einstellt. Und sie muss jetzt beginnen, diesen Kurs deutlich zu korrigieren. Und da reichen die Maßnahmen, die bis jetzt genannt werden, bei weitem nicht aus.
Die Bildungsgewerkschaft GEW Hessen kritisiert, dass die Kultusministerkonferenz in den vergangenen Jahren die Schülerzahlen völlig falsch eingeschätzt habe. Sie fordert, dass die hessische Landesregierung einer besseren Bezahlung für Grundschullehrer zustimmt, um den Beruf wieder attraktiver zu machen.
Hohe Schülerzahlen rollen auf uns zu. Grundschullehrermangel ist also vorprogrammiert. Wiesbaden-Korrespondentin Ariane Focke hat Reaktionen zu den neuesten Prognosen der Bertelsmann-Stiftung zusammengetragen. Gleichzeitig feiert die Grundschule in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. In dieser Woche mit einem Festakt in der Paulskirche in Frankfurt. Der Grundschulverband fordert in dem Zusammenhang mehr und besser bezahlte Lehrkräfte für den Grundschulbereich. Aus diesem Anlass schauen wir einmal auf die Geschichte der Grundschule. 1919 wurde sie gegründet. Hanna Immich mit einem Rückblick.
Der große Tag ist angebrochen. 100-mal hat man die Kleinen in den letzten Wochen gefragt, gehst du gern zur Schule? Und 100-mal haben sie selbstverständlich Ja gesagt. Jetzt muss es sich weisen.
Der erste Schultag, ein ganz besonderer Tag. Vor 100 Jahren gingen die Wege der Kinder schon an diesem Punkt auseinander, je nachdem, aus welchem Elternhaus sie kamen.
Die Situation war einfach, dass das Gymnasium die Eliteschule war und dass die Eltern, die die Vorstellung hatten, ihr Kind sollte aufs Gymnasium kommen, diese auf eine separate sogenannte Vorschule geschickt haben. Das waren Schulen, die in 3 Jahren auf das Gymnasium vorbereitet haben. Das heißt, wir hatten bei den 6-Jährigen schon eine soziale Trennung.
Genau das wollte die Weimarer Republik ändern, sagt Professor Hans Brügelmann vom Grundschulverband. Die Idee war urdemokratisch.
Alle Kinder sollen gemeinsam in die Schule gehen, damit sie auch früh lernen, miteinander umzugehen.
Wie viele Jahre die Kinder gemeinsam lernen und wann die erste Differenzierung beginnen sollte, darüber gab es schon in der Gründungsphase einen großen Streit.
Einige wollten maximal 3 Jahre, andere wollten lieber gleich 8 Jahre. Der Kompromiss war dann 4 Jahre.
Neben der Einführung der Grundschule gab es aber noch mehr fortschrittliche Ideen Anfang des 20. Jahrhunderts. So wollte man weg von der bis dahin sehr autoritär geprägten Schule hin zu mehr Verständnis für jedes einzelne Kind, zur sogenannten Reformpädagogik.
Die zum Beispiel den Selbstausdruck der Kinder in Kunst, Musik, beim Schreiben stark gemacht hat, Selbsttätigkeit der Kinder sehr gestützt hat. Also da wurden schon diese Vorstellungen des 19. Jahrhunderts, der Lehrer ist die unangefochtene Autorität bis hin zur Prügelstrafe, aufgebrochen.
Der Nationalsozialismus hat diese Tendenzen dann im Keim erstickt. Hier zählten wieder Gehorsam, Vaterlandsliebe und strikte Hierarchien. Hans Schemm, Reichsleiter des Nationalsozialistischen Lehrerbundes, 1933 über die christliche deutsche Volksschule.
Als Erziehungsideal der vergangenen Zeit, den Menschen schlecht hinzubilden, oder nur den Staatsbürger zu formen. Dieses Ziel ist abgetan. Das Ziel der nationalsozialistischen deutschen Erziehung ist die Bildung des deutschen und religiös-christlichen Charaktermenschen an sich.
Erst in der Nachkriegszeit hat man sich dann ganz langsam wieder angenähert an die Reformgedanken der Weimarer Zeit. Auch wenn an vielen Grundschulen noch strenge Erziehungsideale gelebt wurden. Die 75-jährige Inge Hepp, die in den 50er Jahren in einem Dorf bei Limburg zur Grundschule ging, kann sich noch gut daran erinnern.
Wir waren schon unterwürfig den Lehrern gegenüber, was nicht in Ordnung war. Und es wurde auch noch geschlagen in unserer Schule. Ich weiß nicht, es war der Sport- oder Musiklehrer. Der hat immer einen Jungen aus der Klasse vermäbelt.
Lange wurden auch Jungen und Mädchen noch getrennt voneinander unterrichtet und auch die Kirchen haben ihren Einfluss auf die Grundschule so lange wie möglich aufrechterhalten. Noch einmal Professor Hans Brügelmann, der 30 Jahre lang angehende Lehrer ausgebildet hat.
Und insofern hat dieser Integrationsgedanke über die Jahrzehnte hinweg sich immer mehr durchgesetzt, aber es war ein schwieriger Weg,
der noch lange nicht abgeschlossen ist.
Hanna Immich hat für uns die Geschichte der Grundschule erzählt. Auf 23 Regionalkonferenzen stellen sich die Kandidierenden für den Parteivorsitz den SPD-Mitgliedern vor. Der erste Termin war vor mehr als einer Woche in Saarbrücken. Die Tour endet am Samstag, den 12. Oktober in München. Überall wird also diskutiert, wer künftig die Partei führen soll, aber auch gesellschaftliche Themen sollen besprochen werden. Die SPD wünscht sich eine breite Debatte. In dieser Woche wurde das in Friedberg praktiziert. HR-Info-Landtagskorrespondent Christopher Plass hat die Regionalkonferenz dort für uns beobachtet.
Dicke Luft bei der SPD, aber diesmal war das auch so gewollt. Dicke Luft, weil die Stadthalle von Friedberg krachend voll war. Rund 800 Parteimitglieder drängten sich, um dieses Schauspiel der Regionalkonferenz erleben zu dürfen. Nicht selten fühlte man sich an ein Gewinnspiel im Fernsehen erinnert. Farbige Bühne, Barhocker, lockere Performance. Aber es geht in diesen 23 Regionalkonferenzen auch darum, am Ende den Parteivorsitz zu gewinnen.
Hier werden jetzt schon Stühle für die ersten 4 Teams vorbereitet. Ich rufe deswegen nochmal auf Christina und Michael, Gesine und Ralf bitte, Saskia und Norbert und Hilde und Dirk.
Strenge Regeln, nur kurze Vorstellung und dann höchstens 1 Minute Zeit, um auf Fragen des Publikums zu antworten.
Es kommt schon mehr oder minder auf die äußeren Sympathien an. Ja? Also auf die Inhalte, denn die Inhalte, die werden bei allen zu kurz kommen müssen,
meinte ein älterer Besucher. Zu viel Tiefe hätte wohl zu viel Zeit gekostet. Aber durch das strenge Reglement konnten auch viele Themen aufgerufen werden, sodass Gesine, Michael, Nina oder Boris ihre politischen Werbebotschaften unterbringen konnten oder auch ganz persönliche.
Ich bin schwer verliebt in diese Partei, bis heute.
Also erstmal brauchen wir mehr Feministen. Mehr Männer müssen sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Das ist nicht alleine die Sache von Frauen.
Martin Dulich, der Landesvorsitzende der SPD in Sachsen, hat gesagt, Demokratie ist kein Pizzadienst. Da kann man nicht auf den Knopf drücken und dann kommt sie.
Beim Klima, mit der Wirtschaft, mit denen, die Verantwortung zu übernehmen, bereit sind, aber nicht unter dem Diktat der Autobosse und der Energiedinosaurier.
Wir wollen den Spitzensteuersatz draufheben.
Der Sozialstaat ist eine der wichtigsten Errungenschaften, die wir erkämpft haben.
Wir sollten diese Koalition verlassen.
Ihr habt jetzt die Möglichkeit für einen kurzen Schlagabtausch. Ihr habt jetzt wieder 60 Sekunden Zeit.
Kurzweilig war der Abend unter straffer Regie. In den 2 Stunden verließ kaum einer den Saal. Hinterher hörte man nicht selten:
Ich fand es sehr aufregend, ich bin aber jetzt noch unentschlossener als vorher.
Haben Sie einen Favoriten?
Das wäre der Herr Lauterbach.
Stegner. Und Spahn, ja.
Warum?
Ich zähle mich zum linken Flügel der SPD.
Ich bin überrascht, wie viele richtig pfiffige Frauen wir in der Partei haben. Das habe ich nicht gewusst. Ich frage mich, wo haben die sich die ganze Zeit versteckt?
Bis zur Mitgliederbefragung haben alle noch etwas Zeit zum Nachdenken. Aber schon jetzt haben diese aufwendigen Regionalkonferenzen nach Meinung vieler etwas gebracht.
Für mich ist das Ganze auch etwas, die Partei zu motivieren.
Ich habe den Eindruck, die SPD ist momentan der Buhmann für alles.
Man freut sich, wenn man dann die Halle so sieht und sieht, dass man doch nicht der einzige Sozialdemokrat ist, der noch irgendwo auf weiter Flur steht.
Und deshalb vielen Dank, Friedberg. Es war ein großartiger Abend mit euch.
Es war die 5. Veranstaltung dieser Art. 23 sind geplant. Die SPD-Karawane zieht von Friedberg aus weiter.
Und zwar quer durch die Republik. In Hessen macht sie zum 2. Mal Halt. Am Montag wird es noch eine 2. Regionalkonferenz geben, und zwar in Baunatal. Christopher Plass war für uns in Friedberg dabei.
HR Info, Hessen.
Dass in hessischen Ballungsgebieten der Wohnraum sehr knapp ist, ist inzwischen bekannt. Um neuen Wohnraum zu schaffen, hat in dieser Woche in Wiesbaden der sogenannte Supermarktgipfel stattgefunden. Dabei ging es um die mögliche Aufstockung von Supermärkten und Discountern mit Wohnungen auf deren Dächern. Nikolaus Buschlüter, hr-Info-Korrespondent in Wiesbaden. Eingeladen hatte ja Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir von den Grünen. Was ist denn bei dem Gipfel genau herausgekommen?
Ja, eigentlich sehr wenig. Wenn man es freundlich beschreiben will, dann kann man es als erstes Abtasten bezeichnen zwischen dem Wohnungsbauminister Al-Wazir und den Vertretern der großen Handelsketten. Wenn man es drastischer formuliert, dann ist der Wohnungsbauminister bei den Ketten mit seinen Vorschlägen abgeblitzt. Er wollte ihnen ja vorschlagen, dass die ungenutzten Potenziale auf den Dächern der Supermärkte und der Discounter sich doch sehr gut dazu eigneten, Wohnungen zu bauen und mit den Mieten dafür Geld zu verdienen. Zusagen hat er wohl nicht bekommen, denn Al-Wazir hat nicht einmal gesagt, welches Potenzial er persönlich mit der Aufstockung auf diesen Dächern sieht. Hören wir mal rein.
Jede Wohnung hilft. Und wenn es uns gelingt, die Potenziale, die praktisch machbar sind, wirklich zu aktivieren, dann wird das nicht dazu führen, dass wir das komplette Problem lösen. Aber es ist ein Teil einer Lösung.
Also Zahlen hat er da nicht genannt. Und das zeigt, dass der Gipfel wohl sehr schwierig war.
Woran scheitert es denn?
Ich glaube an der Haltung der Handelsketten. Die müssen nämlich alle möglichen Kriterien beachten, wenn sie aufstocken wollen. Hören wir mal Sven Rode vom Handelsverband Hessen.
Festzuhalten bleibt, aus Sicht des Handels ist das Kerngeschäft des Lebensmitteleinzelhandels die Versorgung der Bevölkerung. Das Kerngeschäft ist nicht die Immobilienwirtschaft. Wenn wir heute uns in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main die Lebensmittelmärkte ansehen, dann sehen wir, dass im Stadtgebiet ganz viele Wohnungen bereits über den Lebensmittelmärkten sind und neu geplante Projekte fast ausschließlich in Mischnutzung geplant werden.
Also das klang nicht besonders entgegenkommend. Die Handelsketten müssen zum Beispiel Kriterien wie Planungsrecht, Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit berücksichtigen. Und das erschwert die Aufstockungen.
Und wie geht es jetzt weiter?
Erst in einem Jahr wollen sich die Teilnehmer zu einem neuen Supermarktgipfel treffen, wieder dann im Wirtschaftsministerium. Das zeigt, wie weit die beiden Seiten noch auseinanderliegen.
Informationen von Nikolaus Buschlüter waren das. Er hat den sogenannten Supermarktgipfel für uns beobachtet. Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Gabi Beck. Wie häufig sind Bürgermeister Hass ausgeliefert? Das wollte der Hessische Rundfunk herausfinden und hat im Sommer eine Online-Umfrage unter genau 470 kommunalen Verwaltungen in Hessen durchgeführt. Welche Erfahrungen haben Sie mit Anfeindungen, Bedrohungen oder Angriffen gemacht? Das Ergebnis ist frappierend. Mehr als die Hälfte der Befragten hat das in den letzten 12 Monaten erlebt. Oft kommt die Hetze aus der rechten Szene, aber nicht immer. Die meisten Angriffe kommen von wütenden Bürgern, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Sie ärgern sich über Bußgeldbescheide, Bauvorhaben, nicht gewährte Sozialleistungen oder über die Flüchtlingspolitik. Die meisten der Kommunalpolitiker stimmen der Aussage zu, dass das Klima rauer geworden sei. Das erlebten die Befragten sowohl im persönlichen Kontakt als aber auch über den Hass im sozialen Netzwerk. Oliver Günther von dem HR-Rechercheteam kennt die Einzelheiten. Von wem genau kommen denn diese Bedrohungen?
Also wir sind ein Stück weit auf die Auskünfte der Bürgermeister angewiesen, die wir ja befragt haben. Und die haben uns zurückgemeldet, dass der größte Teil der Bedrohungen und Beleidigungen, mit denen sie es zu tun haben, aus so einem ziemlich diffusen Milieu kommt. Also da sind Begriffe gefallen wie Wutbürger, normale Bürger, Leute, die sich ungerecht behandelt fühlen. Das klingt erstmal so nach einem ziemlich breiten Milieu, auch ziemlich bürgerlich. Aber es gibt auch Personen oder Personengruppen, wo die betroffenen Kommunalpolitiker ziemlich klar die Attacken zuordnen können. Und dabei fällt vor allen Dingen ein Milieu auf, nämlich das der Rechtsextremisten und der Reichsbürger. Jede dritte Kommune, die uns Vorfälle gemeldet hat im Rahmen der Umfrage, sagt, wir haben Probleme mit Rechtsextremisten und Reichsbürgern. Und das ist die mit Abstand größte Gruppe. Die Bürgermeister und Mitarbeiter Kommunalverwaltung eindeutig jetzt mal verorten konnten, jenseits dieses diffusen, breiten Milieus. Und damit ist dieses Milieu der Rechtsextremisten und Reichsbürger auch die mit Abstand größte Gruppe gegenüber anderen, die wir abgefragt haben, also zum Beispiel Linksextremisten oder Tier- und Naturschützer.
Wenn Rechtsextreme da so dominant sind in ihrem Hass auf Bürgermeister und Verwaltung, heißt das, dass es da auch um die typischen rechten Themen geht, wie Flüchtlings- und Asylpolitik?
Das ist tatsächlich ein ziemlich interessanter Punkt. Wir haben mal auf die Fälle geschaut, in denen die befragten Kommunen einen rechtsextremistischen oder auch einen Reichsbürger-Hintergrund vermuten, bei Bedrohung oder bei Beleidigung. Und da fällt auf, dass das Thema Asyl eine größere Rolle spielt als jetzt im Durchschnitt. Das ist eigentlich erstmal weniger überraschend. Mhm. Interessanter finde ich aber, dass auch bei diesem Personenkreis es nicht immer um Asyl geht, sondern fast gleichrangig spielt da das Thema Verkehr eine große Rolle. Also Bußgeldbescheide, Straßensperrungen, Verkehrsbehinderung, Straßenbaubeiträge und solche Sachen. Und das kann wiederum daran liegen, dass das Thema Verkehr insgesamt, also wenn man sich das mal gesamt im Spektrum mal anguckt, der Personen, die beleidigen oder drohen, ist dieses Thema Verkehr das Aufregerthema Nummer eins, wenn es um Beleidigungen und Bedrohungen geht, gefolgt von Bauthemen, also Genehmigungen, Bauaufsicht, dann erst das Thema Asyl und Flüchtlinge und auffällig Tier- und Naturthemen, vor allen Dingen Windkraft. Das ist auch so ein sehr, sehr, sehr emotional besetztes Thema.
Beleidigungen sind das eine, aber es geht ja auch um Fälle, in denen Bürgermeister oder Mitarbeiter der Verwaltung bedroht worden sind. Welche konkreten Beispiele gibt es dafür?
Das geht von, ich kenne deinen Wohnort und komme zu dir, über, ich hau dir aufs Maul, bis hin, besonders krasser Fall, da stand plötzlich eine Person mit einer Pistole in der Hand vor dem Haus der Familie eines Bürgermeisters. Das ist tatsächlich schon ein älterer Fall, aber der ist wirklich auch besonders gravierend.
Viele denken da ja auch an den Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der wurde auch bedroht und zwar massiv und am Ende ist er umgebracht worden, mutmaßlich von einem Rechtsextremisten. Da laufen zwar noch die Ermittlungen, aber das ist wohl das, worauf es hindeutet. Du hast ja auch schon erläutert, dass hinter den Anfeindungen gegen Mitarbeiter der Kommunen sehr unterschiedliche Personen stecken, verschiedene Milieus und so weiter eine Rolle spielen. Aber gibt es denn eine Gruppe von Personen, die besonders aggressiv auftritt oder ein Thema, das die Leute besonders aggressiv werden lässt?
Also bei den Personen, da sind wir tatsächlich wieder bei den Rechtsextremisten. Da nehmen die von uns befragten Bürgermeistern tatsächlich eine höhere Aggressivität wahr. Dazu vielleicht noch mal eine Zahl. In etwas mehr als jeder 10. Kommune, die an der Umfrage teilgenommen haben, gab es konkrete Drohungen gegen Personen. Der Rest waren Beschimpfungen, Beleidigungen. Wenn man jetzt aber mal auf die Kommunen schaut, die mal rausfiltert, wo es Vorfälle mit Rechtsextremisten oder mit Reichsbürgern gegeben hat, da verdoppelt sich dann die Zahl der Drohungen. Und ein weiteres Indiz für diese höhere Aggressivität seitens dieses Milieus ist, dass in Fällen mit rechtsextremistischem oder Reichsbürgerhintergrund die betroffenen Kommunalpolitiker auch häufiger Anzeige erstatten. Also es wird von denen auch offensichtlich als viel bedrohlicher und als ernster wahrgenommen.
Bedrohte Bürgermeister. Eine Umfrage dazu des Hessischen Rundfunks. Kollege Oliver Günther hatte die Einzelheiten. Hetze, Anfeindungen, Hass und sogar Bedrohungen also. Das sind Erfahrungen, über die uns die Bürgermeister berichtet haben. Jeder Zehnte wurde schon bedroht. Vor einigen Jahren hat auch der Wehrheimer Bürgermeister Gregor Sommer am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, Angst um sein Leben und das seiner Familie zu haben. HR-Info-Reporterin Selina Rust hat den Bürgermeister getroffen.
Gregor Sommer sitzt vor seinem Computer, zu Hause in seinem Wohnzimmer. Die Jalousien sind heruntergelassen und sein Gesicht wird von dem flimmernden Bildschirm angeleuchtet. Der Wehrheimer Bürgermeister ist ein kräftiger Mann, mit blauen Augen und rot-grauen Haaren. Er starrt auf den Bildschirm, der Blick ernst. Immer wieder schüttelt er den Kopf, als könne er nicht fassen, was er dort liest.
Mal gucken, was da noch ist für den Nazi-Bürgermeister. Hoffentlich regnet es auf euch bald braune Scheiße, damit ihr auch alle kaputt geht. Jo, dann schluckt man schon, ne? Man versteht halt nicht, warum und weshalb und wie ein Mensch sowas überhaupt schreiben kann.
Diese Mails kamen vor ein paar Jahren an seine private E-Mail-Adresse. Unterschrieben von einem Mann aus einem Nachbarort. Gregor Sommer kannte ihn sogar. Ein Bürger, der familiäre Probleme gehabt habe, aber politisch nicht aktiv gewesen sei. Es war wohl jemand, der einfach Frust ablassen wollte, ist Gregor Sommer überzeugt. Zuerst kamen die Anrufe. Nachts.
Wenn man dann angerufen wird und es wird gesagt, ihr seid alles Nazischweine, ich bring euch um, ich weiß, dass ihr zwei Kinder habt und ihr solltet mal besser Acht auf eure Kinder.
Gregor Sommer ringt um Fassung. Es ist die Sorge um seine Kinder, die ihn beinahe lähmt. Damals waren seine Söhne noch im Grundschulalter.
Dann kam dann noch so ein Moment an diesem einen Tag, wo der Bus ausgefallen ist und die Kinder nicht heimkamen. Dann haben wir uns natürlich Sorgen und Gedanken gemacht. Logisch, da sind wir hier Amok gelaufen. Und Gott sei Dank war es halt nur so, dass der Bus wirklich ausgefallen ist und wir konnten die Kinder dann in der Schule abholen.
Doch bei den Anrufen und den E-Mails blieb es nicht. Es eskalierte an einem Tag, an dem die ganze Familie zu Hause war. Plötzlich fuhr ein Auto vor.
Diese Person stieg aus und ich wusste, wie die Person zumindest zum damaligen Zeitpunkt auch aussah. Und die Person hatte eine Pistole in der Hand. In dem Moment riefen meine Frau und ich los, alle auf den Boden schmeißen. Dann ist er ums Haus rumgelaufen mit der Pistole. Und wir lagen dann eine Zeit lang, sind wir erst auf dem Boden liegen geblieben und haben dann einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde gewartet, weil in dem Moment, wir konnten auch nicht ans Telefon. Es hat ja jeder im Prinzip so viel Angst gehabt, dass er nicht wusste, was er in dem Moment machen sollte.
Sommer informierte die Polizei. Daraufhin wurde sein Haus wochenlang überwacht. Doch der Mann verschwand im Ausland und damit aus den Augen der Polizei. Danach schickte er E-Mails aus Uruguay und Paraguay und bezeichnete sich als Widerstandskämpfer im Exil. Lange Zeit hat Gregor Sommer diesen Vorfall verdrängt. Er lernte, die Angst weit wegzuschieben und sich ganz auf sein Amt zu konzentrieren. Doch als der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf seiner Terrasse erschossen wurde, da kam alles wieder hoch.
Was ist, wenn der Mann oder diese Person eigentlich wieder zurückkommt? Der ist ja immer noch nicht gefasst. Wie sieht er aus? Würden wir den überhaupt noch erkennen? Diese Ungewissheit bleibt bestehen.
Doch diese Angst sollte ihn nicht lähmen. Er hat viel mit seiner Frau und seinen Söhnen darüber gesprochen. Und so hat er auch mit seiner Familie gemeinsam die Entscheidung getroffen, sich noch einmal zur Wahl zu stellen.
Die Familie hat in dieser Situation zu mir gestanden, hat gesagt, nein, wir gehen den Weg gemeinsam, weil das Positive an diesem Amt, für die Menschen etwas zu tun, überwiegt.
Vor 2 Wochen wurde er noch einmal zum Bürgermeister von Wehrheim gewählt. Für weitere 6 Jahre.
Das war Selina Rust über einen krassen Fall von Bedrohung des Wehrheimer Bürgermeisters. Und das war die Sendung HR Info Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung gibt es übrigens auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.